Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. In den USA sind die Börsen wegen des nahenden Wirbelsturms Sandy geschlossen, Menschen werden evakuiert, die Fluggesellschaften streichen vorsorglich Flüge, auch die Swiss. Außenminister Lydia Burkhalter nimmt Stellung zur Menschenrechtslage in der Schweiz. Zwei Große werden die Größten der Welt. Die Verlage Bertelsmann und Pearson schließen sich zusammen. 11 Jahre sind genug. FDP-Finanzpolitiker Martin Vollenwieder verlässt die Zürcher Stadtregierung. Im Tagesgespräch heute Brigitte Zink. Unsere Auslandredaktorin war unterwegs in der Ukraine. Das Land hat am Wochenende gewählt. Brigitte Zink beschreibt, wer das ist, das Land, und wie die Menschen in der Ukraine leben. Im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute Mittag mit Simon Loy und Jonathan Fisch. Ihr habt die News.
Der Wirbelsturm Sandy, der diese Nacht die amerikanische Ostküste erreichen soll, hat auch Auswirkungen auf den Flugverkehr mit der Schweiz. In Zürich sind nach Angaben des Flughafens aktuell 8 Flüge betroffen. Die Maschinen seien heute Morgen gelandet und würden vorerst in Zürich bleiben, sagt Flughafensprecherin Jasmin Bodmer.
Die stehen jetzt aber hier und diese 8 Flüge wurden annulliert. Betroffen sind die Destinationen New York, Newark, Washington, Philadelphia und Boston.
Ob die Flüge morgen Dienstag wieder planmäßig durchgeführt werden können, sei zurzeit noch unklar. An der Ostküste der USA arbeiten die Behörden auf Hochtouren. Mehrere Bundesstaaten haben vorsorglich den Notstand ausgerufen. US-Präsident Obama hat die Menschen aufgefordert, die Warnungen der Behörden ernst zu nehmen. Wer in der Schweiz lebenslänglich verwahrt wird, kann dies überprüfen lassen. Jetzt macht der Bundesrat einen Vorschlag, wie dieses Recht umgesetzt werden soll. Demnach stünde den kantonalen Behörden eine 10-köpfige Fachkommission zur Verfügung. Diese soll beurteilen, ob lebenslänglich verwahrte Straftäter behandelt werden können oder nicht. Die Beurteilung dieser Kommission würde den Kantonen aber lediglich als Grundlage dienen. Entscheiden müssten die zuständigen Kantonsbehörden selbst. Die entsprechende Verordnung des Bundes geht nun in die Anhörung. Trotz vereinzelter Kritik von Seiten der UNO seien die Menschenrechte in der Schweiz gut geschützt, das sagte Außenminister Burkhalter in Genf. Der UNO-Menschenrechtsrat debattiert aktuell über die Lage in der Schweiz. Jedes Land wird alle 4 Jahre auf die Achtung der Menschenrechte hin überprüft. Die Schweiz war letztmals 2008 an der Reihe. Seither habe man beachtliche Fortschritte erzielt, so Burkhalter weiter. Er verwies dabei insbesondere auf den Kampf gegen Polizeigewalt und auf die verbesserte Integration von Ausländern. In Zürich tritt der FDP-Politiker Martin Vollenwieder als Mitglied der Stadtregierung zurück. Das hat der 59-Jährige heute an einer Medienkonferenz bekannt gegeben und damit frühere Medienberichte bestätigt. Er sei jetzt noch jung genug, um etwas Neues anzufangen, sagte er. Vollenwieder tritt im kommenden Mai ab. In die Stadtregierung war er 2002 gewählt worden. Seither leitet er das Finanzdepartement. Die Volksinitiative «Strom für Morn» im Kanton Zürich geht dem Kantonsparlament zu weit. Es lässt deshalb einen Gegenvorschlag ausarbeiten. Die Initiative verlangt, dass der Kanton bis 2035 vollständig auf Strom aus erneuerbaren Quellen umsteigt. Der Kanton und die Elektrizitätswerke müssten verschiedene Beteiligungen, etwa an Atomkraftwerken, auflösen. Der Zürcher Regierungsrat und ein Teil des Parlaments sind der Meinung, dieses Begehren verstoße gegen das Bundesgesetz, das den freien Netzzugang garantiert. Europas größter Medienkonzern Bertelsmann und das britische Verlagshaus Pearson wollen ihre Buchverlage zusammenlegen. Das sind Random House und Penguin. Damit entsteht der größte Buchverlag der Welt. Das deutschsprachige Buchgeschäft von Bertelsmann ist vom Zusammenschluss aber nicht betroffen. Bertelsmann soll 53% der Anteile des gemeinsamen Unternehmens halten. Die Wettbewerbsbehörden müssen der Fusion noch zustimmen. Die UNO will angesichts der anhaltenden Gewalt keine Friedenstruppen nach Syrien entsenden. Das hat der Sonderbeauftragte für Syrien erklärt, Lakhdar Brahimi. Er trifft sich zurzeit in Moskau mit dem russischen Außenminister Lavrov. Die UNO hatte in Erwägung gezogen, in Syrien Blauhelme einzusetzen. Voraussetzung wäre aber gewesen, dass die Waffenruhe eingehalten wird. In Syrien selbst kam es auch heute zu neuen Kampfhandlungen. In Damaskus habe ein Bombenanschlag 10 Todesopfer gefordert, sagt die Regierung. Oppositionelle berichten von neuen Angriffen der Luftwaffe. Rund 8.500 Personen rücken heute in die Winterrekrutenschule ein. Das sind etwa 200 weniger als im Spätherbst letzten Jahres. 95 Dienstpflichtige wurden nach einer Risikoüberprüfung nicht aufgeboten, wie das VBS weiter mitteilt. Mit der Prüfung will die Armee verhindern, dass Personen, die Rekrutenschule absolvieren, die sich oder ihr Umfeld gefährden könnten.
12.36 Uhr, gleich mehr zur stürmischen Sandy, die daran ist, die halbe Ostküste der USA lahmzulegen. Zur druckfrischen Ehe unter zwei Buchverlag-Giganten und der Frage, warum die Hochzeit? Dann, die SVP sagt Nein und sorgt damit für einmal für eine Überraschung, was Toni Brunners Bauch mit dem Nein der SVP-Basis zum Tierseuchengesetz zu tun hat. Weiter das eigentümliche Weltbild des Eric Weber.
Ich bin eingesperrt in Halbfessle. Wir hätten nicht wollen, dass ich Wahlkampf mache. Wir sind eben ein Verbrechungsstaat.
Warum es der Rechtsextreme ins Basler Kantonsparlament geschafft hat. Schließlich Obama und die jungen Frauen. Das passt. Doch zuerst zum Wetter. Da hat ja der Winter ungewöhnlich früh an die Tür geklopft und vor allem vielen Kleinen ganz viel Freude gemacht.
Der Schnee macht mir einfach so viel Spass.
Wir sind einfach geschlittelt und wir haben extra Umfeld gemacht, dass es so umgeht. Ja, und da sind wir mega voll Schnee geworden.
Da kann man Sachen bauen. Am Berg und nachher können oben sausen.
Ja, Winterfreuden also. Jonathan Fisch, Sie haben nun die Prognosen für heute und morgen. Bleibt's so winterlich?
Heute Nachmittag ist es in der ganzen Schweiz oft sonnig, es gibt aber einige dünne Wolkenfelder. Die Temperatur erreicht im Norden 3 Grad, im Süden 12 Grad. Morgen ziehen dichtere Wolkenfelder vorüber. Am Nachmittag wird es im Norden wieder sonniger, im Süden gibt es wieder mehr Wolken. Die Temperatur reicht im Norden 7, im Süden 10 Grad. Am Mittwoch setzt im Süden Regen ein und auch im Norden werden die Wolken immer dichter.
An der US-amerikanischen Ostküste rüstet sich die Bevölkerung gegen den drohenden Wirbelsturm Sandy. Das öffentliche Leben kommt an vielen Orten zum Stillstand. Flüge werden gestrichen, Tunnel und Brücken gesperrt und Küstengebiete evakuiert. Aber auch an den europäischen Börsen sorgt Sandy für Aufregung und Unbehagen. Und die Aktien von Rückversicherern sind unter Druck. Charles Lieber. Ich erfahre gerade aus der Technik, dass dieser Beitrag noch nicht so weit ist. Also fahren wir in der Sendung fort mit den Menschenrechten in der Schweiz. Da steht die Frage im Raum, wie es um diese Menschenrechte steht. Und diese Frage hat der UNO-Menschenrechtsrat aufgeworfen und heute beantwortet. Ausgerechnet ein demokratisches Musterland steht also auf dem Prüfstand und kein Schurkenstaat. Ich fragte Fredrik Steiger, macht sowas denn Sinn?
Natürlich ist die Kritik nicht überall gleichermaßen nötig, sie fällt auch nicht überall gleichermaßen gravierend aus, aber es geht ja nicht in erster Linie darum, Zensuren zu erteilen, sondern die Länder dazu zu zwingen, sich permanent mit dem Thema Menschenrechte zu befassen, darüber einen Dialog zu führen. Und man kann natürlich nicht sagen, einige Länder müssen das tun, China, Saudi-Arabien, Somalia und andere, etwa die Schweiz und andere europäische Staaten, haben das nicht nötig. Und Außenminister Didier Burkhalter hat heute in Genf auch klargemacht, dass er selber diesen Dialog durchaus als sinnvoll erachtet.
Ce débat ouvert, critique et utile aujourd'hui marque un temps fort. Une nouvelle étape pour les droits de l'homme en Suisse. Ces droits sont l'une des valeurs cardinales de la politique et de l'ordre juridique suisse.
Was sich auch darin zeigt, dass die Schweiz der Sitz des Menschenrechtsrates der UNO ist und auch dort eine wichtige Rolle spielt.
Die Schweiz stand also auf dem Prüfstand. Welche sind denn nun die Vorwürfe an unsere Adresse?
Es gibt viele einzelne, zum Teil kleinere Punkte. Die Frage der Chancengleichheit von Frauen, des sozialen Rechtes auf Arbeit, des Frauen- und Kinderhandels, der auch in der Schweiz noch stattfindet, oder des zu leichten Zugangs zu Armeewaffen, die zum Teil dann zu Selbstmorden führt. Aber der Schwerpunkt der Kritik ist klar im Bereich der Fremdenfeindlichkeit, der Verschärfung des Asylwesens, was dann in einzelnen Punkten auch noch erwähnt wird, Minarettverbot beispielsweise, Polizeigewalt, vor allem im Kanton Genf. Aber insgesamt eine negative Wahrnehmung in der Bevölkerung, eine zunehmend negative Wahrnehmung in der Bevölkerung der Fremden, der Andersrassigen, der Andersreligiösen.
Die Asylgesetzrevision haben Sie angesprochen, die ist ja bereits in Kraft. Sie ermöglicht es dem Bund, etwa Asylsuchende in besonderen Zentren unterzubringen. Was hat der Außenminister Burkhalter auf diese Kritik gesagt?
Er berief sich natürlich auf das letzte Wort des Volkes, das in der Schweiz gilt. Er erklärte aber auch, dass man sich bemühe, Initiativen wie beispielsweise jene über kriminelle Asylbewerber möglichst kompatibel mit dem internationalen Recht durchzusetzen. Und er betonte auch, dass die Intensität der Debatte über Fremde, über Ausländer in der Schweiz natürlich viel damit zu tun habe, dass es sehr, sehr viele Ausländer und Fremde in der Schweiz gibt.
L'acuité de ce débat, mesdames et messieurs, est en lien avec la proportion des résidents étrangers en Suisse, qui est l'une des plus élevées du continent, avec 22% de la population.
Insgesamt machte Burkhalter aber klar, dass er die Menschenrechtssituation oder dass der Bundesrat die Menschenrechtssituation in der Schweiz als gut beurteilt. Und das ist letztlich etwas, was trotz aller einzelnen Kritikpunkte auch aus der UNO-Kritik, aus der Debatte, aus diesem Bericht heute hervorgeht.
Das sagt unser diplomatischer Korrespondent Fredrik Steiger. Ja, und nun noch einmal an die US-amerikanische Ostküste. Dort rüstet sich die Bevölkerung, wie schon gesagt, gegen den drohenden Wirbelsturm Sandy. Das öffentliche Leben, das kommt an vielen Orten zum Stillstand. Flüge werden gestrichen, Tunnel und Brücken gesperrt und viele Küstengebiete evakuiert. Aber auch an den europäischen Börsen sorgt Sandy für Aufregung und Unbehagen. Charles Lieber.
Die Aktienkurse der weltgrößten Rückversicherungskonzerne Munich Re und Swiss Re, aber auch der französischen Score-Gruppe, mussten zum Teil erhebliche Kursverluste hinnehmen. An der Schweizer Börse verloren Swiss Re und Zurich fast 3% ihres Wertes. Investoren rechnen damit, dass die Schäden des Wirbelsturms Sandy an der amerikanischen Ostküste die Versicherer Milliarden kosten werden. An der Wall Street selber ist für Montag der Börsenhandel ausgesetzt worden. 1985 kam so etwas das letzte Mal vor, damals wegen Hurricane Gloria. Einige Büros von großen Bankhäusern befinden sich in der Evakuierungszone in Manhattan. Die Finanzinstitute haben ihre Angestellten darum angewiesen, zu Hause zu bleiben. Sandy gilt als Jahrhundertunwetter. Entsprechend beispiellos sind die Vorkehrungen an der Ostküste. Mehr als 50 Millionen Menschen sind davon betroffen. Tausende Flüge in den USA wurden gestrichen. In New York, Washington und Philadelphia steht der ganze öffentliche Verkehr still. Züge, Busse, U-Bahnen. Schulen, Universitäten, Läden, Restaurants, Kinos, Theater, alles bleibt heute geschlossen. Sogar der Hauptsitz der UNO in New York. Wegen der besonderen Nachrichtenlage setzen sowohl die New York Times als auch das Wirtschaftsblatt Wall Street Journal ihre Bezahlschranken im Internet aus. In den kommenden Tagen wird darauf verzichtet, für das Lesen von Texten über Sandy Geld zu verlangen. Aktuell wütet Sandy noch einige hundert Kilometer vor der Ostküste der USA. Am Montagabend Ortszeit soll der Sturm die Küstenregion erreichen.
Und über die Entwicklungen an der Ostküste der USA halten wir Sie auch online auf dem Laufenden unter drs.ch. In 16 Minuten 13 Uhr. Jeder Gymnasiast kennt sie aus dem Englischunterricht, die Taschenbücher mit dem Pinguin drauf. Penguin ist der Buchverlag des britischen Medienkonzerns Pearson. Er wird nun mit dem Buchverlag Random House des deutschen Medienkonzerns Bertelsmann fusioniert. Und damit entsteht der weltgrößte Buchverlag überhaupt. Doch was genau steckt hinter diesem Zusammenschluss? Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr hat die Antwort.
Der neue Buchverlag soll Penguin Random House heißen. Er kommt auf einen Umsatz von rund 3 Milliarden Dollar. Bertelsmann kontrolliert 53% am geplanten Unternehmen, Pearson den Rest. Das gemeinsame Unternehmen umfasst unter anderem das angelsächsische Geschäft von Random House und Penguin in den USA und Großbritannien, aber auch in Lateinamerika oder Indien. Die deutsche Verlagsgruppe Random House in München bleibt dagegen bei Bertelsmann. Die beiden Medienkonzerne sind überzeugt, dass sie ihr Buchgeschäft gemeinsam besser vorantreiben können. Der Zusammenschluss drängt sich wohl auch deshalb auf, weil die beiden von einem schnell wachsenden Giganten bedrängt werden. Dirk Feyinger, Vizepräsident des Schweizerischen Buchhändler- und Verlegerverbands, ist überzeugt,
dass die beiden großen Marktteilnehmer sich verbünden gegen den noch größeren und rasant wachsenden Marktteilnehmer, der eben eine Beherrschung anstrebt, und das ist Amazon.
Gemeinsam gegen die Dominanz des Onlinehändlers Amazon, gemeinsam in eine digitale Buchzukunft. Zwar sind die traditionellen Verlagshäuser Bertelsmann und Pearson bereits im Onlinehandel tätig und bieten Bücher in elektronischer Form an, also E-Books, aber, sagt Dirk Feyinger,
sie haben eben nicht wie Amazon diese ganze Kette von Urheber bis Leser im Blick und vor allem eben nicht auch in dieser Ausschließlichkeit, wie Amazon das anpeilt, dass eben das physische Buch oder das E-Book, der E-Reader, im eigenen Laden gekauft wird und der Leser kurzgeschlossen wird über Amazon mit dem Autor, sodass alles im eigenen Haus bleibt.
Vom Autor bis zum Leser, alles unter einem Dach. Amazon will die Kontrolle über die gesamte Verwertungskette. Ein Geschäftsmodell, wie man es sich noch vor ein paar Jahren kaum hätte vorstellen können. Umso mehr hätte damals die Meldung, dass die Giganten Bertelsmann und Pearson ihr Buchgeschäft zusammenschließen, große Aufregung verursacht. Heute aber erschrecke diese Ankündigung kaum mehr jemanden, sagt Dirk Feyinger, der den Zürcher Buchverlag Nagel und Kiemche leitet.
Die Bedrohung, wenn man das so nennen will, durch Amazon, sei sie nun real oder vorgestellt, die hat eine solche Meldung natürlich sehr viel schwächer werden lassen oder sogar fast zu einer Hoffnung, muss man sagen. Denn die Marktmacht, nicht nur wie sie sich jetzt präsentiert, sondern wie man sie eben zu erwarten hat, die wird sehr viel weniger darauf ausgerichtet sein, dass traditionelle Verleger sich zu einem Monopol zusammenschließen, sondern dass so etwas wie Amazon, ein Gebilde, das eben die Verlegerei bis hin zum Endhandel unter einem Dach fast sehr viel mehr Monopolcharakter zuspricht.
Ob das die Kartellbehörden dies und jenseits des Atlantiks auch so beurteilen, ist noch offen. Bertelsmann und Pearson geben sich aber zuversichtlich. Sie rechnen damit, dass die Behörden den geplanten Zusammenschluss durchwinken. Für das Buchgeschäft in der Schweiz hat der Schulterschluss keine unmittelbaren Folgen, weil das deutschsprachige Verlagsgeschäft von Bertelsmann nicht betroffen ist. Doch auch hierzulande müssen die Buchhändler der immer stärkeren Marktmacht von Amazon entgegentreten.
Das sind die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Die Sendung heißt «Rendezvous». Die Basis der SVP distanziert sich von ihrer eigenen Klassenpolitik in Bundesbern. Die SVP-Delegierten haben der SVP-Spitze klipp und klar ins Aufgabenheft diktiert, sie müsse das Tierseuchengesetz bekämpfen, über das wir im November abstimmen. Dabei hatte sich im eidgenössischen Parlament noch kein einziger SVP-Politiker gegen das Tierseuchengesetz gewirrt. Was ist da passiert, Monika Zumbrunn?
Zuerst war alles klar. Noch im Frühling war das revidierte Tierseuchengesetz im Parlament unbestritten. Der Widerstand dagegen und damit das Referendum kam von außerhalb des Parlaments. Mittlerweile hat der Wind gedreht. Zu den kleinen Gruppierungen der Gegner hat sich die mächtige SVP gesellt. Diejenige SVP, die noch im Parlament mit keiner Nein-Stimme entgegengehalten hatte. Auch ihr Präsident, Landwirt und Nationalrat Toni Brunner, ist neu ein überzeugter Gegner des Tierseuchengesetzes.
Ich persönlich werde das Tierseuchengesetz ablehnen. Es hat auch mit persönlichen Erfahrungen bei der letzten Impfaktion zu tun, als ich als Landwirt oder besser mein Viehbestand selber auch betroffen war. Es ist aber für mich nicht eine Glaubensfrage, sondern letztlich ein Bauchgefühl.
Die SVP spricht in ihren Kampagnen selber gerne das Bauchgefühl der Menschen an. Dies bekommen nun parteiintern die Befürworter des Tierseuchengesetzes zu spüren. Dennoch war SVP-Nationalrat Andreas Abi überrascht vom deutlichen Nein. Landwirt Abi ist Co-Präsident des Pro-Komitees.
Es ist einfach Nein zu sagen. Und wenn man dann fragt, ja, was hat man für Lösungen, das ist in der Politik allgemein so, dann wird es ein wenig schwieriger.
An der Delegiertenversammlung warten die Gesetzesgegner immer wieder vor Impfzwang der Tiere und Bevormundung der Bauern. Tatsächlich steht im revidierten Tierseuchengesetz aber nichts von einem Impfzwang. Die Furcht davor bleibt trotzdem. Nationalrat Albert Rösti, Befürworter des Gesetzes, erklärt sich das Nein seiner SVP mit dem überaus emotionalen Thema Impfen.
Ich habe festgestellt, dass sehr viele im Saal anwesend waren, die grundsätzlich kritisch zu Impfungen stehen und schlechte Erfahrungen gemacht haben bei der Blauzungenkrankheit in der Vergangenheit und damit eigentlich auf einer emotionalen Basis die Änderung des Tierseuchengesetzes bekämpft.
Erfolglos kämpfte SVP-Nationalrat Hans-Jörg Walter als Befürworter der Vorlage. Für den Präsidenten des Schweizerischen Bauernverbandes ist das Nein der SVP-Delegierten eine herbe Niederlage. Hans-Jörg Walter ortet einen Nein-Reflex bei den Gegnern innerhalb der SVP.
Dieser Reflex, das sind die Emotionen gegen Zentralismus, das sind die Emotionen gegen Impfzwang, das sind die Emotionen auch gegen ausländischen Einfluss.
Vielleicht aber habe man die Ängste der Gegnerschaft unterschätzt, meint Bauernpräsident Hans-Jörg Walter selbstkritisch. Der Abstimmungskampf über das Tierseuchengesetz geht nun in die Endphase. Mit dem Nein der SVP sind die Chancen der Gesetzesgegner markant angestiegen. Das sieht auch SVP-Nationalrat und Befürworter Erich von Siebenthal so.
Also es ist, besteht natürlich eine große Gefahr, dass irgendwie jetzt so ein Zug hineinkommt, ein wenig populistisch und irgendwie eine Angstmacherei und nicht mehr seriöse Darstellung dieses Seuchengesetzes. Und da besteht die Gefahr, dass das Volk darauf einfällt. Und da muss ich sagen, da habe ich schon Mühe, wenn das so kommt.
Wie es wirklich herauskommt, abgestimmt über das Tierseuchengesetz wird am 25. November. Ein Sonntagsspaziergang wird die Abstimmung für die Befürworter wieder erwarten nicht.
Gleich hier im Rendezvous Obama und die Frauen. Doch zuerst noch das da. Basel-Stadt reibt sich die Augen nach den Wahlen von gestern. Die sogenannte Volksaktion gegen zu viele Ausländer und Asylanten zieht mit 2 Sitzen ins Basler Parlament ein. Die Volksaktion politisiert am äußersten rechten Rand und hat damit im Wahlbezirk Kleinbasel gut 5% der Wählerschaft überzeugt. Wen haben die Basler da gewählt und warum? Gaudenz Wacker.
Die Basler Volksaktion ist die Partei des Politikers und freischaffenden Journalisten Erik Weber. Der heute 49-Jährige saß bereits 1984 bis 1992 im Grossen Rat. Jetzt ist er zurück. Sein Comeback lancierte er gestern mit einem bizarren Auftritt im Wahlforum, also dort, wo die Resultate verkündet wurden. Kaum ist das Ergebnis bekannt gegeben, stürmt Erik Weber die Szene und erzählt schreiend und unrasiert von seinem Gefängnisaufenthalt vor einigen Tagen.
Das ist ein Verbrechen, ich bin eingesperrt, schau mir an, mein Bart. Ich bin eingesperrt, ein Halbfessel, wir hätten nicht wollen, dass ich Wahlkampf mache, wir sind eben ein Verbrechungsstaat.
Securities führen Erik Weber schließlich ab. Tatsächlich nahm die Polizei Weber vor kurzem fest, wegen Verdachts auf Wahlfälschung und Stimmenfang. Nicht zum ersten Mal, wegen ähnlicher Unregelmäßigkeiten ist Weber bereits verurteilt worden. Freilich aus anderen Gründen schaffte er 1992 die Wiederwahl nicht. Damals scheiterte er an einer neu eingeführten 5%-Klausel. Für die Wahlen von gestern ist nun das Basler Wahlsystem erneut geändert worden. Parteien müssen nur noch 4% holen, und das auch nur in einem einzigen Wahlbezirk. Diese Änderung hat Erik Weber in die Hände gespielt. Seine Volksaktion kandidierte ausschließlich im Wahlbezirk Kleinbasel und konzentrierte ihren Wahlkampf dort, mit einem Rechtsaußenprogramm, das Erik Weber selber vor den Wahlen wie folgt zusammenfasste.
Unser Programm ist in einem Satz gesagt, die Schweiz den Schweizern, Kleinbasel den Kleinbasler, und ich bin glücklich, dass ich Politik mache.
Auf Erik Webers Liste figurierten Kandidaten, die wörtlich Internierungslager für Asylanten forderten oder die Todesstrafe für Drogendealer. Mit Parolen wie diesen habe Erik Weber in Kleinbasel erfolgreich eine verunsicherte Wählerklientel angesprochen, erklärt der liberale Großrat Felix Eimann, ein Kleinbasler Urgestein. Im Kleinbasel würden sich Delikte von Tätern mit Migrationshintergrund häufen.
Wenn nun eine Partei statt verbinden, versöhnen, mit polarisierten Äußerungen kommt, also weniger Ausländer, rassistische Bemerkungen etc., dann wird ein Teil der verunsicherten Bevölkerung in dieser Gruppierung das Heil sehen.
Kommt hinzu, die Schweizer Demokraten, die ebenfalls Rechtsaußenpositionen vertreten, kandidierten dieses Mal in Basel nicht. Dieses Wählermilieu hat Weber nun erfolgreich für sich bewirtschaftet. Der liberale Großrat Felix Eimann politisierte bereits in den späten 80er Jahren im Grossen Rat, zur selben Zeit also wie Erik Weber. Eimann blickt zurück.
Ich möchte mich vorsichtig äußern. Ich habe keine guten Erinnerungen. Ich habe noch Bilder von Verfolgungsjagden, welche sich in den Sitzreihen abgespielt haben, als der Grossratspräsident den Herrn W. zum Schweigen bringen wollte und dieser weitersprach und hat ihn dann eben gejagt durch die Räume. Es war eher peinlich damals.
Basler Politiker von links bis rechts fürchten bereits jetzt ähnliche Szenen im Ratssaal. Die Ermittlungen gegen Weber wegen Verdachts auf Unregelmäßigkeiten im Vorfeld der Wahlen laufen noch.
In 4 Minuten 13 Uhr. Ob Mann oder Frau, ob jung oder alt seine Stimme abgibt, das spielt im Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen US-Präsident Barack Obama und Herausforderer Mitt Romney eine große Rolle. In der Wählerschaft tut sich nämlich ein weiter Graben auf zwischen den Generationen und den Geschlechtern. Aus den USA, Max Ackermann.
Mitt Romney hat im Verlauf seiner Kampagne einige schräge Wortbilder kreiert. Keines aber hat für so viel Häme gesorgt wie die Ordner voller Frauen aus der zweiten Fernsehdebatte mit Präsident Obama.
I went to a number of women's groups and said, can you help us find folks? And they brought us whole binders full of women.
Kaum gesagt, hagelte es auf Twitter und Facebook, in Blogs und Kolumnen Hohn und Spott. Dabei wollte Romney ja nur belegen, dass er in seiner Zeit als Gouverneur von Massachusetts aktiv Frauenförderung betrieben habe. Aber die Wortwahl passte eben genau zu jenem vorgestrigen Patriarchen, als den ihn die Obama-Kampagne in zahllosen Fernsehspots hinstellt.
I think Mitt Romney is really out of touch with the average woman's.
Romney hat keine Ahnung, was Frauen beschäftigt. Das sind doch nicht mehr die 50er Jahre. Er würde uns wirklich wieder weit zurückwerfen.
I think Romney would definitely drag us back.
So denkt laut Umfragen eine Mehrheit der Frauen im Land. Schon 2008 haben 11% mehr Frauen Barack Obama gewählt als den Republikaner John McCain. Dieses Jahr war der Gender Gap, der Unterschied zwischen den Geschlechtern, noch deutlicher. Bis zu 18 Prozentpunkte Vorsprung auf Mitt Romney hatte Präsident Obama zeitweise bei den Frauen. Gleiche Rechte für gleichwertige Arbeit ist eben auch in den USA noch längst nicht erreicht. Die Regierung Obama hat nun immerhin die Klagemöglichkeiten für Frauen erweitert. Auch dass sie für die Fristenlösung eintritt und die Krankenkassen verpflichtet, Vorsorgeuntersuchungen und Verhütungsmittelkosten zu übernehmen, hilft ihr bei Frauen. Dennoch konnte Mitt Romney in letzter Zeit bei den Wählerinnen wieder etwas zulegen. Seine Argumentation, dass eine florierende Wirtschaft allen, also auch den Frauen, hilft, leuchtet der Geschäftsfrau Kim Briggs jedenfalls ein.
I'm more focused on the economy than so much my reproductive rights.
Die schlechte Wirtschaftslage ist auch der Hauptgrund, warum Männer, insbesondere ältere, weiße Männer, dieses Jahr noch mehr republikanisch wählen als sonst schon. Männer wie der 61-jährige Minenarbeiter Gary Beiser.
Well, they've dropped their wages down, they've dropped their medical, for everything else. Price of gas and everything's up. Shouldn't be that way.
Tiefere Löhne, schlechtere Sozialleistungen, dafür alles andere teurer, ist seine Bilanz der Obama-Jahre. Tatsächlich seien Arbeiter in den Industrieregionen des Nordostens besonders hart von der Wirtschaftskrise getroffen worden, sagt Professor John Green von der University of Akron in Ohio. Das habe ihren traditionellen Hang zur republikanischen Partei noch verstärkt.
This group of individuals have been hurt particularly hard by the recession.
although they were overall Republican, they were more supportive of President Obama in 2008. But in that group, there has been some disappointment with economic performance under the Obama administration.
Rein zahlenmäßig verlieren die älteren weißen Männer in den USA zwar ständig an Einfluss, aber erstens ist diese Bevölkerungsgruppe immer noch sehr groß und zweitens geht sie außerordentlich diszipliniert wählen. Ist das auch diesmal wieder der Fall, wäre das eine sehr gute Nachricht für Mitt Romney.
1 Uhr. Fertig ausgezählt ist noch nicht, aber das Schachen um Posten und Ämter nach den Parlamentswahlen hat bereits begonnen. Die Ukraine ist Thema im Tagesgespräch, gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Jonathan Fisch.
An der US-Ostküste bereiten sich Behörden und Bevölkerung auf den Wirbelsturm Sandy vor. Schulen und Ämter bleiben geschlossen. Der öffentliche Verkehr steht zum größten Teil still. Auch Flüge aus der Schweiz wurden annulliert. Eine Fachkommission soll künftig beurteilen, ob lebenslänglich verwahrte Straftäter behandelt werden können oder nicht. Definitiv entscheiden müssten aber die Kantonsbehörden. Der Bund schickt die entsprechende Verordnung nun in die Vernehmlassung. Trotz vereinzelter Kritik von Seiten der UNO seien die Menschenrechte in der Schweiz gut geschützt, das sagte Außenminister Burkhalter in Genf. Der UNO-Menschenrechtsrat debattiert aktuell über die Lage in der Schweiz.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.